Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Wir feiern in diesen Tagen den 75. Geburtstag unseres Grundgesetzes. Aber wie ging es eigentlich los? Unter welchen Voraussetzungen ist es damals entstanden? Das große Ringen um eine Verfassung nach dem Krieg in nur einem Teil Deutschlands. Das ist das Thema eines neuen Buches mit dem Titel Die Erfindung der Bundesrepublik, wie unser Grundgesetz entstand. Geschrieben hat es die Journalistin und Hochschulprofessorin für Journalismus und Politik Sabine Böhne, die Leo, die ich nun begrüße. Hallo.
Hallo, Frau Kupferberg.
Sie haben die Geschehnisse und Umstände rekapituliert, in denen das Grundgesetz für, ich sagte es schon, einen Teil Deutschlands nach dem Krieg entstand. Was brachte Sie dazu, sich mit dieser Zeit so ausführlich zu beschäftigen?
Am Anfang stand eine Fotografie. Es war eine dieser alten Schwarz-Weiß-Fotografien aus dem Geschichtsbuch. Die zeigte den Parlamentarischen Rat. Und ich sah da viele hagere, teilweise sogar abgehärmte Gesichter, denen man die Entbehrungen der vergangenen Jahre und der Nazizeit noch ansehen konnte. Und ich fragte mich, was das eigentlich für Leute waren, die uns aus diesem tiefen, schwarzen Loch gezogen haben, in das uns die Nazis ja gestürzt hatten. Und habe mir dann überlegt, dass ich deren Geschichte erzählen möchte. Wer waren sie? Unter welchen Umständen haben sie das Grundgesetz geschrieben? Und wie ist es ihnen gelungen?
Ja, denn die westlichen Alliierten beauftragten diese 65 Männer und Frauen damit, eine Verfassung auszuarbeiten. Das war der Parlamentarische Rat, auf den wir noch eingehen werden. Sie sagten es gerade, die Nazizeit, der Zweite Weltkrieg lag hinter diesen Menschen. Deutschland lag zu diesem Zeitpunkt noch in Schutt und Asche. Das beschreiben Sie auch sehr eindrucksvoll in Ihrem Buch. Es fehlte wirklich an allen Ecken und Enden. Sie werfen in Ihrem Buch ein besonderes Augenmerk auf die Berliner Oberbürgermeisterin Luise Schröder. Eine bemerkenswerte Frau, die gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen verzweifelt versuchte, Ordnung zu schaffen. Was machte Luise Schröder so außergewöhnlich in ihrem Vorgehen? Warum haben Sie sie hervorgehoben?
Also sie stand damals als Berliner Oberbürgermeisterin im Fokus der Weltöffentlichkeit und ist heute nahezu vergessen. Und da sie auch eine wichtige Rolle spielte zu Beginn der Verhandlungen und der Frage, ob die westdeutschen Ministerpräsidenten tatsächlich eine Verfassung für einen westdeutschen Staat ausarbeiten, sie da auch auftreten zu lassen. Berlin war ja besonders zerstört in hohem Maße. Es war eine Viermächtestadt, aufgeteilt in vier Sektoren. Unter den vier Besatzungsmächten, also Sowjetunion im Ostsektor, Amerikaner, Briten und Franzosen in den westlichen Sektoren. Und Luise Schröder als amtierende Oberbürgermeisterin stand also zwischen und saß zwischen allen Stühlen und hatte als Politikerin nicht so sehr viel zu sagen, weil die Macht lag tatsächlich bei den Besatzungsmächten. Das war eine der Herausforderungen jener Zeit.
Sie schildern auch sehr genau, wie sich die Konfliktlinien zwischen den vor allem westlichen Alliierten und den Sowjets entwickelten. Welche gab es da vor allem und wie spitzte sich das Ganze zu?
Die westlichen Alliierten, also Amerikaner, Briten und Franzosen zusammen mit den Benelux-Ländern, standen in der Tradition der westlichen Verfassungsstaaten. Die basierten auf Gewaltenteilung, auf Demokratie, auf freien Wahlen, auf der Freiheit des Individuums und auf freier Marktwirtschaft. Und die Sowjetunion vertrat natürlich einen ganz anderen Anspruch und machte eine ganz andere Politik. Es herrschte die Diktatur einer Partei, der kommunistischen Partei in der Sowjetunion. Und in der Ostzone, die ja die sowjetische Besatzungszone war, setzte die Sowjetunion ihre eigenen weltanschaulichen Prinzipien und auch wirtschaftlichen Prinzipien um. Unverzüglich begann sie schon 1946 damit. Das heißt, es gab die Kollektivierung der Landwirtschaft, der Schlüsselindustrien. Man hat die kommunistische Partei und die sozialdemokratische Partei in der Ostzone fusioniert zur sozialistischen Einheitspartei, der SED. Und es war klar, dass es dort keine freie Marktwirtschaft geben würde, sondern eben die Planwirtschaft. So, das waren die wichtigen Konfliktlinien. Und die Sowjetunion hatte überhaupt kein Interesse daran, dass die westlichen Alliierten in Berlin waren. Die hätten also gerne Berlin ganz alleine unter ihrer Herrschaft gehabt und setzten alles daran, die westlichen Alliierten, also Amerikaner, Briten und Franzosen, aus Berlin zu vertreiben.
Und auf der anderen Seite eben die Westalliierten, die in Teilen wesentlich halfen, die deutsche Wirtschaft wieder anzukurbeln. Mit welchem Interesse eigentlich?
Also als feststand, dass sie Europa wieder aufbauen würden nach der Truman-Doktrin und sie Deutschland dafür unbedingt als wirtschaftlichen Motor brauchen würden, kam sozusagen der nächste Schritt. Das war der Marshallplan, die Marshallhilfe, die umfasste am Ende rund 13 Milliarden Dollar damals, die USA in Form von Krediten hauptsächlich nach Europa pumpte und damit sozusagen dem zerstörten Kontinent ermöglichte, Wiederaufbau zu betreiben und die Wirtschaft in Gang zu setzen. Und von diesen 13 Milliarden Dollar bekamen eben auch die westdeutschen Zonen eine Menge ab, nämlich 1,3 Milliarden Dollar. Und das war ein entscheidender Puls, um das Land wieder aufzubauen und zu stabilisieren und zu konsolidieren. Das Angebot stand auch für die Ostblockstaaten, auch für die Ostzone, auch für alle die Staaten, die zur Hemisphäre, zum Einflussbereich der Sowjets gehörten. Die durften aber nicht teilnehmen. Das hat die Sowjetunion verboten. Insofern hatten sie also auch ganz andere Startvoraussetzungen, als es die westlichen Länder hatten.
Ja, Sie schreiben dennoch, es schien in diesem Sommer 48, in dem Ihre Schilderungen auch einsetzen, alles möglich. Also auch ein neuer Krieg, richtig?
Ja, die Situation, es war ein atemloses Jahr, dieses Jahr 1948, 49. Die Situation war sehr unübersichtlich und auch unsicher, weil es eben auf eine Konfrontation der beiden neuen Supermächte, USA auf der einen Seite, Sowjetunion auf der anderen Seite, hinauslief. Also der Kalte Krieg hatte begonnen und als die Amerikaner die Währungsreform durchführten und die deutsche Mark in den westdeutschen Zonen einführten und dann auch noch die deutsche Mark in den Berliner Westsektoren einführten, nahm die Sowjetunion dies zum Anlass, um West-Berlin eben zu blockieren und von den Handelsbeziehungen und von den Verkehrswegen zum Westen hin komplett abzutrennen.
Und dann kam es zur Luftbrücke.
Damit war Berlin praktisch in den Fokus gerückt dieses Kalten Krieges. Es war zur Frontstadt geworden des Kalten Krieges.
Die Luftbrücke versorgte dann fortan 2 Millionen Menschen aus der Luft. Auch das beschreiben Sie sehr eindringlich und auch den Druck, den Sie gerade und diese Atemlosigkeit beschrieben. Man geht in Ihrem Buch wirklich mit und spürt nochmal, wie existenziell die Situation auch für Deutschland war und das Ringen darum vieler deutscher Politikerinnen und Politiker eben doch noch zu einer Einheit zu finden. Warum noch einmal? War Berlin so zentral für die weitere Zukunft Deutschlands? Was genau sollte sich hier entscheiden?
Berlin war zur Frontstadt des Kalten Krieges geworden, nachdem Stalin im Juni 1948 die Blockade über die Stadt verhängt hatte. Und es war lange nicht klar, die Amerikaner und auch zusammen mit den Briten und später auch mit den Franzosen haben sich ja dazu entschlossen, dieser Blockade die Luftbrücke entgegenzusetzen. Aber es war lange nicht klar, ob sie das durchhalten könnten und ob Stalin nicht einen Schritt weiter geht und den Dritten Weltkrieg losbricht, um eben sein Ziel zu erreichen, erstens die westlichen Alliierten aus Berlin zu vertreiben und zweitens auch die westdeutschen Zonen, die ja unter westalliierter Besatzung standen, sozusagen zu kontrollieren und der Herrschaft der Amerikaner, der Briten und der Franzosen zu entreißen. Das stand lange im Raum und die Deutschen wussten nicht und überhaupt die internationale Lage war ja unklar. Man wusste nicht, wie dieser Konflikt weitergehen würde, ob es tatsächlich gelingen könnte, durch die Gründung eines westdeutschen Staates, für den ja eine Verfassung geschrieben werden musste, ob man das tatsächlich schaffen würde. Und es war Konrad Adenauer, der immer wieder gepredigt hat und befürchtet hat, wenn sich die 4 Siegermächte, die ja laufend miteinander in Verhandlungen standen, am Ende doch noch einigen würden, dann würde das auf dem Puckel, wie er gesagt hat, der Deutschen geschehen. Das heißt, es käme zunächst einmal nicht zur Gründung eines westdeutschen Staates, zunächst einmal zu überhaupt gar keiner Gründung eines deutschen Staates. Und die Souveränität, die die Westdeutschen herbeisehnten für ihr Land, die rückte damit in weite Ferne.
Und in dieser Situation und Unübersichtlichkeit beauftragen die westlichen Alliierten dann 65 Männer und Frauen damit eine Verfassung auszuarbeiten, während in Berlin also alles noch auf der Kippe stand, kam dann in Bonn der Parlamentarische Rat zusammen. 61 Männer, 4 Frauen, die eine Verfassung ausarbeiten sollten. Wer waren diese Menschen, die überhaupt dazu eingeladen wurden, an einer neuen Verfassung mitzuarbeiten?
Ja, sie wurden von den damaligen Landtagen, die Länder gab es ja schon, entsandt in den Parlamentarischen Rat. Es waren deren beste Leute, deren beste Köpfe. Es waren überwiegend höhere Semester, sage ich mal, Menschen, die bereits in der Weimarer Republik Erfahrungsträgerinnen und Erfahrungsträger waren, teilweise Abgeordnete im Reichstag waren, Ökonomen, Juristen in hohen politischen Ämtern und Positionen. Konrad Adenauer beispielsweise war Oberbürgermeister von Köln gewesen, Carlo Schmid war Richter am Landgericht Tübingen gewesen und Dozent an der Uni Tübingen. Also es waren erfahrene Leute, die die Nazizeit sehr bewusst miterlebt haben und nun das demokratische Haus unbedingt wieder aufbauen wollten. Das war ihr Ziel, das wollten sie und es sollte einbruchsicher sein. Es sollte sozusagen nicht möglich sein, dass noch einmal, wie es in der Weimarer Republik geschehen ist, am Ende sozusagen die Demokratie und die Republik durch ihre eigenen Gegner von innen her gestürzt werden könnte.
Ja, die große Frage war, wie baut man, wie Sie schon sagten, eine Verfassung für einen wasserdichten Rechtsstaat? Wie dürfen und sollten die Machtverhältnisse definiert und organisiert werden, um vor Diktatur und Missbrauch gefeit zu sein? Welche Lehren zogen die Verfassungsexperten dann tatsächlich aus der Weimarer Republik? Wie verankerte man genau das, damit so etwas nicht noch einmal passieren sollte?
Die Weimarer Verfassung war eine demokratische Verfassung. Sie diente direkt als Vorlage. Die haben da also immer wieder gelesen und sie analysiert. Es war klar, dass sie sozusagen die Schwächen dieser Verfassung ändern würden. Dazu gehörte zum einen, dass sie die Grundrechte an den Anfang setzten. In der Verfassung standen sie noch am Ende. Jetzt kamen sie an den Anfang mit Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Damit haben sie ganz klar die Richtung vorgegeben, einen absoluten Neuanfang. Hitler und die Nazis hatten ja große Teile der Menschheit entwertet in ihrem Herrenrassenwahn. Eine zweite Lehre aus Weimar war, den Bundespräsidenten im Gegensatz zum Weimarer Reichspräsidenten also da nicht als Ersatzkaiser mit vielen Rechten und einer großen Machtvollmacht auszustatten, sondern der Bundespräsident sollte ein neutraler Vermittler des politischen Geschehens sein und keine Notstandsbefugnisse haben, wie es der Weimarer Reichspräsident hatte. Dann gab es noch einen anderen Punkt. Die Weimarer Juristen haben in republikanischer Aufbruchsstimmung das Parlament damals, also den Reichstag, mit viel Macht ausgestattet. Eine Mehrheit der Reichstagsabgeordneten konnte jederzeit die Regierung stürzen, wovon Rechtsextreme und Linksextreme Parteien munter Gebrauch gemacht haben, ohne sich zuvor auf einen Gegenkandidaten zu einigen. Und das führte zu großer Instabilität. Also in 14 Jahren der Weimarer Republik gab es 20 verschiedene Regierungen. Und der Parlamentarische Rat wollte unbedingt dieses Maß an Instabilität vermeiden und hat daher das konstruktive Misstrauensvotum beim Staatsaufbau in das Grundgesetz geschrieben, was eben bedeutet, dass wenn eine parlamentarische Mehrheit den Kanzler stürzen will, zugleich ein Gegenkandidat mit der Mehrheit der Bundestagsabgeordneten gewählt werden muss. Und das war segensreich. Also das konstruktive Misstrauensvotum ist bislang nur zweimal zur Anwendung gekommen. Einmal gegen Willy Brandt Anfang der 60er Jahre und dann gegen Helmut Schmidt 1983. Das hat dem Land sehr gut getan und der politischen Lage und der Regierung sehr viel Stabilität verschafft. Dass dieser Artikel 1 und die nachfolgenden Grundrechte juristisch verbindlich waren. Das heißt, der Gesetzgeber, also die Exekutive, die Verwaltung, die Polizei und die gesamte Rechtsprechung mussten sich an diese Grundrechte halten.
Ja, die Meinungspressefreiheit, keine Zensur, das Asylrecht, das Sie gerade ansprachen, all das sind wichtige Punkte in der Verfassung. Große Kontroversen gab es auch unter anderem um den genauen Staatsaufbau. Wie sehr wollte man markieren, dass es sich eben nur um ein Provisorium handelte, solange nicht das geeinte Deutschland stattfand? Wie sehr sollte das Ganze einen Staatscharakter haben, der agieren konnte? Bundespräsident, ja oder nein? All das sind Fragen, die debattiert werden. Auch der Sitzungsort des Parlamentarischen Rates spielt eine Rolle. Neben Bonn waren auch Celle und Karlsruhe im Rennen. All das erfährt man aus Ihrem Buch. Interessant auch, über welche Punkte für ein Grundgesetz debattiert wurde. Unter anderem über Artikel 3 und den Satz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Denn da gab es offenbar große Auseinandersetzungen und Kontroversen. Warum eigentlich?
Elisabeth Selwert, die sozialdemokratische Juristin und Abgeordnete im Parlamentarischen Rat, schlug für die Formulierung von Artikel 3 Absatz 2 den einfachen Satz vor, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Den lehnten große Teile des Parlamentarischen, also die Mehrheit zunächst des Parlamentarischen Rates, in zwei Abstimmungen ab, weil er im Gegensatz zum herrschenden Eherecht, Familienrecht, Erbrecht, das noch aus der Kaiserzeit stammte, größtenteils dazu in Widerspruch stand. Also mit diesem Satz, sagten die Gegner, würde sozusagen das bestehende Recht mit einem Schlag verfassungswidrig. Darum lehnten sie das ab und sagten, wir haben doch die Gleichberechtigung und das brauchen wir jetzt eigentlich nicht niederzuschreiben. Aber genau auf diesen Punkt, dass nämlich das antiquierte Familienrecht, Eherecht, Scheidungsrecht verändert wurde, darauf hatte es Elisabeth Selbert abgesehen und hat dann auch klugerweise eine Übergangsbestimmung ausgearbeitet, die später in den Artikel 118 kam, dass nämlich für die Anpassung des in Anführungsstrichen normalen Rechtes, Gesetzes, also das Familienrecht und so weiter, dass es dafür eine Übergangszeit von 4 Jahren geben würde, um dieses Recht dann an das Grundgesetz anzupassen.
Über diesen Kraftakt und die doch auch sehr leidenschaftlichen Debatten erfahren wir viel auch über den Vorschlag, das ganze Konstrukt Bundesrepublik Deutschland zu nennen oder über die Frage, wie eine bundesdeutsche Flagge dann aussehen sollte. Die CDU wünschte sich zum Beispiel ein Kreuz auf Schwarz-Rot-Gold, wie es dann abgewendet worden ist. Das sind auch sehr interessante Details, die Sie schildern. Wie unser Grundgesetz also entstand, die Journalistin Sabine Böhne, die Leo zeichnet in ihrem neuen Buch, diese Zeit, die Umstände und die wesentlichen Diskussionen nach. Es heißt, die Erfindung der Bundesrepublik, wie unser Grundgesetz entstand. Erschienen ist es bei Kiepenheuer und Witsch, 224 Seiten, 23 Euro. Danke für das Gespräch auf Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gerne, ich danke Ihnen.
Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.